Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Grüezi miteinander, willkommen im persönlichen, geschichtsträchtigen Hotelrestaurant Bären zu Langenthal. Ich darf Ihnen meine nicht ganz waschechten Langenthaler Gäste vorstellen. Samuel Herrmann, 75, studierter Geograf, früher Säcklehrer gewesen. Und er ist heute zwar pensioniert, aber immer noch hochaktiv. Sei das als Autor oder Stadtführer von Langenthal. Er kennt die Stadt wie sein eigener Hosensack. Mein zweiter Gast ist der Johann Schneider-Ammann. Ein Name, der geläufig ist, weil er als Präsident der Schweizerischen Maschine-, Elektro- und Metallindustrie und weil er als FDP-Nationalrat und als erfolgreicher Geschäftsmann in den Medien weit herum präsent ist. Der Mann hinter der Funktion ist jemand, was Bub lieber die Schutte das Latein büffelt hat und wo sein Studium als Tierarzt für einen Elektroingenieur an Nagel gehängt hat. Wenn man sie beide als Person müsste beschreiben, würde wahrscheinlich für beide Hans Dampf in allen Gassen sehr gut passen. Johann Schneider-Ammann, Sie haben einmal gesagt, über das Arbeiten, Sie dürfen sich 7x14 Stunden in der Woche amüsieren beim Arbeiten. Wo wären Sie normalerweise so einen Sonntagmorgen um 10 Uhr?
Wahrscheinlich würde ich jetzt den Spaziergang machen mit meinen Hunden. Den habe ich aber jetzt heute ausnahmsweise einmal früher gemacht. Und das ist für mich also der Erholungsmoment am Ende einer strengen Woche, wenn ich am Sonntagmorgen einfach für mich ein paar Stunden kann. Gerade rauslaufen, ganz alleine, die Hunde links und rechts und voraus und hinten dran. Und dann kann man ein bisschen erholen, man kann ein bisschen nachdenken, man kann wirklich schnaufen und man kann den Sauerstoff tanken, den man braucht.
Samuel Herrmann, 7x14 Stunden sind es nicht mehr, aber trotz 75 sind Sie voll im Saft. Ich habe Ihnen angerufen, das allererste Telefon hat mich verblüfft. Sie haben das Handy abgenommen und gesagt, ja, ich habe kalte Hände, ich bin hier gerade auf 3000 Meter oben und doch ein bisschen Skifahren. Wo ja. Wären Sie am Sonntagmorgen um 10 Uhr auf der Piste?
Am Sonntagmorgen um 10 Uhr wäre ich wahrscheinlich auch am Spazieren, eventuell am Nordisch Walken mit meiner lieben Frau, wo wir alle zwei Tage ein bisschen Sauerstoff tanken. Und wenn wir das eigentlich schlechtem Wetter nicht machen können, haben wir schon Entzugserscheinungen.
Und woher nehmen Sie die Energie? Also mit 75 auf 3000 Meter und Skifahren und
Handy telefonieren? Es ist mir langweilig, wenn nichts passiert. Und in dem dritten Aggregatzustand, wo ich jetzt bin, das ist Pensionierung, habe ich bis jetzt enorm Freude gehabt, dass, ich will es fast so ausdrücken, nach Schiller Pflicht und Neigung zusammenfällt. Das ist nach der Schillerschen Definition der glückliche Mensch. Und all die Aktivitäten, die ich machen konnte in der Pensionierung, Stadtführungen, das Buch drüber schreiben, Relief bauen, behaltet einem frisch und jung.
Johann Schneider, ich sage von jetzt an Johann Schneider, ist ein bisschen kürzer, Sie nehmen mir das nicht übel.
Nein, das ist kürzer.
Das mit dem 7x14 Stunden amüsieren, ist wahrscheinlich ein Interview von vor der Zeit, wo wir jetzt drinnen stecken, die schwierige Zeit. Wie ist das? Hat er aber schlaflose Nächte?
Nein, ich habe nicht schlaflose Nächte, das habe ich nicht. Aber ich schlafe nicht immer gleich gut, ich schlafe nicht immer gleich ruhig. Und ich mache den Job gerne, ich mache den Job seit vielen Jahren sehr gerne. Ich mache ihn gerne sogar 7 Tage und der Tag ist so eingeteilt in 3 Halbtage. Der Vormittag, der Nachmittag und der Abend. Und die jetzige Herausforderung ist wirklich gross. Sie ist wahrscheinlich noch gar nicht so gross, wie sie werden wird. Das gehe ich schon davon aus. Aber es macht Spass und wenn es nicht Spass macht, muss man aufhören. Weil von dem Moment an, wo es nicht mehr Spass macht, wird man zum Hindernis. Und die Herausforderung ist das, was mich aktiv behaltet. Wir sind wirklich gefordert und wir sind wirklich irgendwie am Suchen. Und es bemüht sich jeder redlichst, nicht sich zu beeindrucken und nicht so in die Defensive zu drücken, weil sobald wir Angst bekommen, ist es verheerend. Und jetzt darf nicht Angst aufkommen, jetzt muss man sich sagen, wir haben wunderbar gute Jahre hinter uns. Da war es so Schönwetter gewesen und man konnte Schönwetterpiloten können machen. Vielleicht hat man ein paar ein bisschen zu viel machen. Und jetzt wird es ein bisschen holperiger, es fängt an zu rütteln. Und jetzt kommt es darauf ab, ob man wirklich in der Lage ist, kühlen Kopf zu bewahren, klare Gedanken zu haben, das Ganze schön auf eine Linie aufzuziehen. Und wenn das einigermaßen gelingen tut, dann bin ich zuversichtlich, dass man schlafen kann.
Sie haben als Bub Zimmermann oder Bergführer werden.
Beides miteinander.
Trotzdem gibt es Momente, wo Sie sagen, hätte ich doch den anderen Beruf gemacht.
Ja, da gebe ich schon zu, dass ich die natürlich auch denke, was hätte ich sonst können. Und es wäre sicher da oder dort ein bisschen einfacher gewesen, wenn ich meinen Hobby gefrönt hätte. Und das war Bergsteigerei in der Jugend. Und damals bin ich auch wirklich ganz angetan vom Material Holz. Holz ist für mich ein wunderbares Material. Und wenn ich die Fachwerke gesehen habe von den Berner Oberländer Chalet, dann habe ich das Gefühl gehabt, dort könntest du dich verwirklichen. Zwischenzeitlich bin ich zum Metall gekommen. Das ist ein bisschen kühler, das ist ein bisschen kälter, aber schon ein schönes Metall. Das ist auch ein schönes Metall und aus dem kann man auch schöne Sachen machen. Und es macht Spass.
Stell jetzt noch genau eine Frage zu dieser ganzen Krisengeschichte. Und nachher wollen wir wirklich persönlich schwätzen und die aktuellen Geschehnisse auf der Seite. Aber von all diesen schwierigen Sachen, die wir jetzt darüber reden, Bankkenntnisse etc., welches ist das, was Sie am meisten beunruhigt?
Am meisten beunruhigt tut mich ganz aktuell die Tatsache, dass es immer noch Leute gibt, die nicht einsehen wollen, dass man die Welt nicht so strapazieren darf, dass man sich nicht einem Liberalismus darf verschreiben darf, der endlos ist. Ich bin sehr dafür, dass die freie Wirtschaft, die Eigenverantwortlichkeit, die Eigeninitiative dominant ist. Aber nachher gibt es irgendeinen Ort, zugunsten vom Ganzen gibt es Grenzen, die man sich selber auferlegen muss. Und diese Grenzen, die erkämpfen wir mittlerweile seit ein paar Jahren und mit relativ viel Aufwand auch in den eigenen Kreisen. Und dort stört es mich, dass ein paar wenige Leute immer noch nicht einsehen wollen, dass es geändert hat, dass es ändern muss. Und sie da anbringen, wo wir Grund können finden, wo man auf dieser Grundlage nachher wieder aufbauen kann, wo man wieder vertrauensvoll aufbauen kann. Das ist etwas, was von mir aus gesehen nicht schnell genug kommen kann. Und wenn es länger dauert, dann strapaziert es mich.
Ganz konkret, was müsstet ihr zum Beispiel anders machen?
Wir müssen miteinander herstehen und sagen, wir nehmen zur Kenntnis, wir haben Fehler gemacht, die Fehler werden jetzt ausgeräumt. Und wenn die Fehler ausgeräumt sind, kann man miteinander wieder neu aufbauen.
Ehrlichkeit?
Ehrlichkeit, selbstverständlich. Ehrlichkeit und das Vertrauen. Das Vertrauen ist an vielen Orten aber jetzt verloren gegangen und das Vertrauen muss wieder aufgebaut sein. Jetzt rede ich natürlich politisch, wenn das Vertrauen zu den Exponenten nicht vorhanden ist, dann suchen die Leute Hilfe beim Staat. Und als liberal denkender Mensch, ganz offen gesagt, der Staat ist wunderbar, der gibt es, der muss stark sein, der muss leistungsfähig sein, aber der darf nicht wuchern, weil der Staat tut letztlich keine Arbeitsplätze anbieten. Das tut die Unternehmungen, die in den Rahmenbedingungen des Staates sich bestmöglich entfalten können. Und wenn man den Staat nicht wuchern will, wenn man den nicht mehr zur Hilfe nehmen will als unbedingt nötig, dann muss man absolutes Vertrauen haben zu den Exponenten in den Unternehmungen,
also
in der Wirtschaft.
Also man muss anständig tun.
Also muss das Vertrauen jetzt zurückgekämpft sein.
Gut, danke. Lassen wir das im Moment. Samuel Herrmann. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, das heisst «Spaziergang in Langenthal», sehr schön gemacht, wo man ganz Haufen mit wunderschönen Bildern erfahrt über den Ort Langenthal, wo wir sind, und auch über den Ort, wo wir hier jetzt drin sitzen. Das ist ein grosser, verzierter Saal mit Schnörkel und Engeln und allem zusammen in dem Bären. Und der Bären, der hat ganz eine grosse und auch eine spannende Geschichte. Sie haben sie aufgeschrieben, Samuel Herrmann.
Im Bären ist etwas passiert, wo die Leute ziemlich erschreckt, wenn ich auf der Stadtführung vor einem Bären stehe und kurz erzähle, was hier 1817 Schreckliches passiert ist. Ich erzähle es kurz. Das Bärenstöckli ist dann neu gebaut worden. Und im Bärenstöckli hat sich der Franz Degut, ein Bärenbucher, niedergelassen mit seiner Kanzlei. Und in dieser Kanzlei hat Daniel Hemmeler gearbeitet, der 22-jährige, knusprige junge Mann. Und der Herr Degut hat ins Tagebuch geschrieben in der Zeit, die Leute fragen mich immer, warum ich nicht heirate, wenn sie doch wüssten, dass ich mit Frauen nichts anfangen kann. Und ihr seht schon etwas vorprogrammiert. Der Herr Degut hat sich in seine Kanzlei geholfen. Das ist da hier hinten draussen passiert. Verliebt. Der Daniel Hemmeler ist natürlich viel lieber in die Merigasse suchen, mit der Victoria Dendler flirten und schätzeln. Und hat nichts wissen von den Avancen von seinem Chef. Und die Eifersucht ist derart gewachsen, dass eines Morgens, ziehst du morgen mehr ins Langental, der Herr Degut mit seinem Militärsackmesser den Daniel Hemmeler mit 3 Stichen ermordet hat. Dann ist er geflüchtet, Richtung Aarwangen, hat ein kleines Mädchen gewonnen, hat ihm Zucker gegeben, ist bei einer Bäuerin Bier verlangen, hat Bier bekommen, auch ein bisschen zu viel, und ist in der Nähe vom Schloss unter einem Kreisbaum eingeschlafen. Am Abend hat eine Polizei verhaftet, das hat sich umgesprochen wie ein Lauffeuer zu Langenthal, hat ihn ins Schloss da, in die Mörderzelle, verurteilt, ist er gleich worden, zum Köpfen, und er ist Advokat gewesen, hat Aufschub verlangt, hat der bekommen, ist neu verurteilt worden. Jetzt hält mich fest, zur Strangulierung und anschliessend Räderung. Er war der zweitletzte Schweizer, der gerädert wurde in der Schweizer Geschichte. Und ist gerädert worden. Der Fall war klar vom Bären Langenthal. Und ich habe euch die Geschichte erzählt, um zu zeigen, dass eine Stadtführung lebt von farbigen Details. Dass man hinter Kulissen muss leuchten.
Und nicht alle sind so düster, oder?
Ja, sind nicht alle so düster, lange nicht.
Samuel Herrmann, wenn Sie jetzt würden sagen, 3 Sachen, die die Stadt ausmachen. Kurz, was ist das, was das Herz ist von Langenthal?
Das Herz von Langenthal ist, dass es eine grosse Kleinstadt ist. Wir haben 14.705 Einwohner, das ist die letzte Zahl, und sind damit nicht im grossen Bereich von einer Riesenagglomeration. Wir sind geografisch gelegen zwischen den Zentren Bern, Basel, Luzern und Zürich. Nicht ganz gleich weit, aber weit genug weg, dass wir nicht eine Schlafstadt werden. Und nicht eine Schlafstadt werden, das ist positiv. Wir sind selber jemand. Wir haben eine schöne Kultur. Wir haben eine Kulturkommission. Wir haben einen Gemeinderat, der kulturfreundlich gegenüber eingestellt ist. Wir haben eine Kulturbeauftragte. Ich habe in der Kultur dürfen wirken. Einmal hat ein junger Gemeinderat gesagt, oh, wenn ihr den wählt in Kommission, Kulturkommission, das kostet uns dann wieder etwas. Und so ist es lange schön zu arbeiten. Wir kennen einander noch. Es ist nicht eine Riesenstadt, wo man in der Anonymität versinkt und mit allen unseren Wassermatten, mit dem Hochwasser, haben mehr attraktive Täter genug.
Das müssen Sie vielleicht schnell erklären, das mit dem Hochwasser. Wo wir nämlich heute Morgen durch Städtli gelaufen sind, hat meine Tochter gesagt, leck, könnt ihr höhere Trottoir rennen, warum? Und das ist wirklich so, da ist man einen halben Meter über Boden und die Strasse geht in der Mitte durch. Erklären Sie es.
Das Hochwasser hat lange geprägt. 1613 hat Langenthaler ein erstes Haus über die Langenthal gebaut. Hat gemerkt, dass
Langenthal ist der Bach.
Langenthal ist der Bach, der den Oberargau dominiert. Und hat gemerkt, dass das billiges Bauland ist. Später ist eine ganze Häuserziele über die Langenthal gebaut worden. Und damit hat die Langenthal noch 12 Kubikmeter Durchfluss gehabt. Aber die Langenthal ist eine Diva. Die kommt aus dem Vorgebirge vom Napf. Und wenn es dort eine Westfront ausschüttet, und hat die Westfront nicht richtig Luzern geht, für den Luzerner ein bisschen Angst zu machen, kommt sie zurück und lädt noch einmal im Oberallgäu aus. Und dann haben wir plötzlich statt 2 Kubikmeter in der Sekunde in unserer Langenthal 100 Kubikmeter. Das ist Dare bei Bern. Mit einer Deckbrückung. Und das ist am 30. August 1975 durch Langenthal durchgerauscht, mit dem Katastrophen-Jahrtausend-Hochwasser. Ich sage, es war das Jahrtausend-Hochwasser, weil es 1975 steht, das war noch das letzte Jahrtausend. Und damit haben wir etwa 100 Millionen Schäden gehabt. Und die Langenthal hat in den letzten Jahrhunderten wieder überschwemmt, die Langenthaler haben gelebt mit dem.
Und dann hat man die Trottoiränder höher
gebaut. Und darum hat man die Trottoir ganz
um das
hoch
abfliessen.
Das ist richtig, dass man in der Amerikas und in der Bahnhofstrasse, die Langenthal hat richtig Bahnhof, richtig Versickerungsgebiet zwischen Langenthal und Aarwangen können ableiten. Und ich möchte noch ein Gedicht erzählen von Kurt Marti, den ich in der Stadtführung gang wieder brauche, wenn ich beim Langenthal-Ausfluss bin. So gange mal auf Langenthal. Dort nämlich gibt's die höchste Trottoir von Europa. Da klaufst du schön mit, sonst gibt's einen Meter tiefen Fauxpas.
Etwas, was Langenthal ja auch sehr geprägt hat und noch immer prägt, ist die Industrie, Textilien, Porzellan und aber auch Ihre Firma, die Ammann, Baumaschinenherstellerin. Johann Schneider, die Ammann ist auch schon seit Ende des 19. Jahrhunderts da.
Das Haus Ammann ist 1869 in Madiswil gegründet worden, ist um die Jahrhundertwende, also um die vordere Jahrhundertwende, an die Bahnschiene gekommen, hier auf Langenthal. Und ist mittlerweile 140-jährig. Ja. Hat angefangen im Landwirtschaftsbereich, Hecken gemacht, Flüge gemacht, hat irgendwann gewechselt Richtung Bau und ist über die Jahre gewachsen, ist ein verlässlicher Arbeitgeber, weil wir natürlich weiterhin sind. Und konzentrieren uns ganz auf Baumaschinen für alle internationalen Märkte.
Und jetzt sind Sie ja sehr erfolgreich. Jetzt sind Sie ja aber nicht ein Ammann, Sie sind ein Schneider und auch nicht aufgewachsen in Langenthal. Darum habe ich vorher gesagt, nicht ganz waschechte Langenthaler.
Das ist so. Ich bin in Zaffolter im Emmental aufgewachsen. Das ist 20 Kilometer von hier. Und mein Vater war Tierarzt, hat er schon gesagt. Und damals hat der Sohn so ein Nachfolger werden, soll ein Tierarzt werden. Und für Tierarzt zu werden, hat man das Latein müssen haben. Das Obligatorium mit den Medizinalberufen hat es dann gegeben. Und weil ich gewöhnt war, zu folgen und der Vater gesagt hat, was richtig ist und was nicht richtig ist, ist mir gar nicht anders geblieben als am Mittwochnachmittag, statt dass ich durfte schütten, wie auch andere, habe ich da auf Langenthal müssen Latinisch lernen, weil sein Couleur-Bruder hier zu Langenthal Latinlehrer war. Das habe ich gemacht bis und mit der Eintrittsprüfung ins Gymi. Und der liebe Lehrer, der mich ausgebildet hat, hat mir dann in der Prüfung selber auch noch über die Hürde geholfen, sonst wäre ich gar nie reingekommen. Und kaum bin ich drin gewesen, ist das Obligatorium von dem Latein für die Medizinalprüfung abgeschafft wurde und ich habe am gleichen Tag gewechselt ins Realgymi. Und im Realgymi war ich wohl und habe die Familie Ammann kennengelernt, der Bruder von meiner Frau zuerst, der seinerseits irgendwann hat angefangen Elektro studieren und später, als ich gefragt habe, was soll ich denn machen, bin ich eben nicht in die Richtung von meiner Frau gegangen, wo Tierärztin ist geworden, sondern bin in die Richtung gegangen vom Bruder von meiner Frau, der Elektroingenieur war. Ich bin gar nicht unglücklich mit dem, was ich damals gewählt habe.
Also Sie haben das Studium angefangen und dann abgebrochen. Was war der Ausschlag, dass Sie es abgebrochen
haben? Ich hatte den Mut nicht, meinem Vater von Anfang an zu sagen, dass ich nicht Tierarzt werden will. Also habe ich das Studium angefangen. Und natürlich ist das ein bisschen vereinfacht worden, weil meine Frau dann sich für Tierarznei interessiert hat.
Die Liebe, hä?
Ja, die Liebe. Und dann haben wir miteinander das Studium angefangen. Und das haben wir ich habe das ein paar Monate mitgemacht. Und nach diesen paar Monaten habe ich dann gesagt, da bin ich einfach nicht wohl. Ich weiss zu viel von diesem Beruf. Ich habe das lange Jahr meinem Vater können assistieren.
Haben Sie nicht gerne Blut gesehen? Oder was ist es gesehen?
Nein, es ist... ich weiß nicht, was es wirklich ist. Ich habe Tiere zu gern, als dass ich ihnen weh machen kann. Und der Tierarzt muss eben den Tieren auch weh machen. Und eines der Schlüsselerlebnisse war damals, als wir in der ersten Woche von dem Tierarzneistudium anfangen, Frösche zu sezieren. Und man da so mit dem Skalpell oder mit der Schere auf die ist losgegangen, das habe ich nicht wirklich, toll gefunden. Ich habe zu viel gewusst. Ich wusste, dass es an sich wichtig ist, richtig ist, dass man dem Tier hilft. Aber man kann das halt nicht machen, ohne dass man ihm wehtut. Und so gesehen bin ich irgendwann zum Vater gegangen, habe mit grösster Angst meinem Vater gesagt, du, das kommt nicht gut, das will ich nicht, ich will einen anderen Weg gehen. Ich hatte Angst, dass er mich in die Menge nimmt. Und zu meinem Erstaunen hat mein Vater dann sehr grosszügig gesagt, okay, ich verstehe das, ich akzeptiere das, dann gehst du jetzt ein bisschen Militär machen in dieser Zeit, kannst du dir das überlegen. Selbstverständlich hat er immer noch die Hoffnung gehabt, dass ich zurückkomme. Und er hat vor allem die Hoffnung gehabt, dass der jüngere Bruder und der noch jüngere Bruder in seine Fußstapfen würden treten. Und so gesehen hat er mich entlassen, und das sogar ohne Verdacht. Der Bruder, der ein Jahr hinten dran ist, hat kurz darüber aber auch einen ganz anderen Weg beschritten. Und der, der 10 Jahre später ist, das ist der lange Jahr, die wirkliche Hoffnung war, der ist letztlich eben auch Jurist geworden und nicht Tierarzt. Aber mein Vater war ganz stolz auf seine Schwiegertochter und hat so gesehen eben doch sein Lebenswerk irgendwie können, zumindest in der Einstellung und im Verständnis und in der Liebe dazu, hat er das können vererben.
Kleiner Einschub, Herr Schneider, wie machen Sie es denn mit Ihren Kindern? Müssen die Ihnen folgen und das machen, was der Vater findet, oder haben Sie da total freie Wahl gehabt?
Das sage ich mit ganz gutem Gewissen, und meine Frau sitzt da, sie wird das mit Sicherheit bestätigen. Unsere Kinder sind aufgewachsen in unserer Umgebung, selbstverständlich, beobachten, was wir machen oder was wir nicht machen. Aber unsere Kinder haben wirklich über alle Jahre, mittlerweile sind sie 30 und 28-jährig, über alle Jahre sich völlig frei können fühlen. Und auch jetzt können sie sich völlig frei fühlen. Und wir tun keinen Druck aufsetzen. Ich weiss mittlerweile selber natürlich aus langen Jahren Erfahrung sehr wohl, was es heisst, so eine Unternehmung zu führen.
Ja. Aber der Sohn ist jetzt
eintreffend. Und vor einer Unternehmung zu stehen, das ist nicht nur Honiglecken, sondern es ist ab und zu eben auch schlaflose Nacht. Ja, es ist so, dass der Sohn sich jetzt im Moment überlegen tut, ob er in die Firma kommt. Er ist noch nicht da. Aber ich würde es natürlich gerne sehen, wenn wir aus unseren Reihen, aus der eigenen Reihe, es sind 5 Nachkommen aus den beiden Familien, wenn wir irgendeine Nachfolge, eine eigene Nachfolge könnten aufbauen und die Kontinuität von der Unternehmung könnten sicherstellen. Aber es darf niemand müssen. Es muss jemand wollen, es muss jemand können und es muss jemand dürfen, und dann kann es funktionieren. Und man muss es eben mit Liebe machen, es muss 7x 14 Stunden Spass bedeuten, und sonst sollte man es besser nicht tun.
Samuel Herrmann. Auch Sie sind nicht ein ganz waschechter Emmentaler. Und wie war das bei Ihnen? Emmentaler.
Oberaargau,
Entschuldigung. Langenthaler. Ui. Itze. Nicht ein ganz waschechter Langenthaler. Sie sind zu Twil aufgewachsen. Und haben Sie dann auch lieber geschuttet, als dass Sie für die Schule gearbeitet haben?
Also es geht schon in die Richtung. Meine Eltern haben mich Latein lehren. Und ich habe mich gedrückt und zum Zahnarzt müssen und alles Mögliche, dass ich nicht Latein müssen lernen. Und heute bereue ich das ganz eminent. Im Gegenteil zum Herrn Schneider, ich hätte gerne gehabt, dass sie mich hätte geschickt. Aber wir haben
das
Bubengesellschaft. Bitte?
Das könnt ihr immer noch
kann
machen.
Kann man noch holen. Das ist eine von der Pläne im dritten Aggregatzustand, wo man weiterfahren kann.
Dann kommt die Chance neu.
In diesem Hotelstädtli haben wir glatte Bubengesellschaften gehabt.
Bengle?
Nicht Bengle. Es ist schon, geht schon in die Richtung. Wir können es jetzt selber beurteilen, dass wir einen, der ziemlich jünger war als wir, so Viertler, Fünftler, der ein Club war, eine Waldhütte hatte und die freien Nachmittage auch dort verbracht. Wir wollten den nicht. Und er wäre gerne zu uns gekommen. Dann haben wir den eingeladen, er soll uns kommen, in die Waldhütte. Und in der Waldhütte haben wir ein wunderbares Seil, das wir im Bahnhofareal zu Hotel gefunden haben. Das haben wir einfach gerettet und haben das mitgenommen. Und haben den kleinen Buben, das war ein Erstklässler, gefesselt nach allen Regeln von der Kunst, bis dann wir können einen Gag machen an dieser Buche. Und dummerweise hat der daheim gesagt, der Mutti, wo er hergeht, mit diesen Gielen. Und das Mutti hat auf die Tür geschaut, und der Bubeli ist nicht heimgekommen, der Beateli hat gefällt. Das Mutti hat sich aufgemacht. Und als wir da unsere Karl-May-Tänze gemacht und geschaut, wie wir so einen Gefesselten könnte ein bisschen ins Herz bringen, kommt mit fliegenden Haaren und mit lautem Geschrei das Mut ins Herz, ins Wagner-Wäldli schauen, wo das Drama passiert ist. Und wir sind in aller Eile auf die nächsten Bäume geflüchtet und haben aus Distanz zugeschaut, wie der Beateli ist losgebungen worden, wie unser schönes Seil verschwunden ist.
Hat es daheim Bei uns in Luzern hat man gesagt, Ranzenschnitter.
Wir haben keine Ranzenschnitter gegeben, weil wir abgemacht haben, wir sagen nichts. Und wir haben das müssen machen bei einem zweiten Streich. Wir haben Bleisoldaten gegossen. Wir haben im Schiebestand gemerkt, dass man Hosensäcke voll Gewehrschüsse gefüllt mit Blei herausgraben kann. Wir sind auf unserer Nesterung im Ochsenhotel, haben dort den Brunner angestellt, den Petroleumbrunner, und haben das Zeug rausgeschmolzen. Wir haben schon bald einen ganzen Zug oder eine halbe Kompanie Soldaten gegossen. Da geht plötzlich so ein Brunner aus. Das Feuer flackert langsam. Und ich sage ganz, mein Bruder, der heute anwesend ist, er kann das alles überprüfen, ob das stimmt. Der sagt mir, Sami, gib einen Gutsch. Gib einen Gutsch Petrol in den Brunner rein. Und ich lappe Kippenflaschen. Und eine Sekunde später brennt die ganze Flasche los. Okay, der Tisch brennt. Das brennende Petrol geht den Boden runter. Das war ein Holzboden im Estrig. Wir haben eine Schrecksekunde erlebt. Und jetzt hört ihr vom Krieg her, das ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, ist auf dem Estrig noch eine grosse Kiste mit Sang. Das hat man vorgesehen gegen Phosphorbomben. Und der Sang war zum Glück noch da, weil Wasser hat. Erstens haben wir keine Leitung im Estrig, keine Hahne. Und Wasser geht reichen, dann wird der Ochsen an von Brunnen, wo wir da experimentiert haben. Wir haben das Sang gestreut und haben den Brand löschen. Und das Wichtigste war, ja, niemandem etwas sagen von diesen verschiedenen Eltern. Sonst ist ein Zeitchen fertig mit unseren Spielen, die wir machen können.
Haben Sie es je erfahren?
Sie haben es nie erfahren und sie sind gestorben, alle. Ich habe das jetzt erzählt, weil mein Bruder lächelt und sagt, es war ja so gewesen. Sami, gib einen Gutsch.
Johann Schneider, wie war das bei Ihnen? Haben Sie immer brav gemacht, was der Vater gesagt hat, oder haben Sie auch so Geschichten wie der Herr Hermann?
Ich habe sicher nicht so schöne Geschichten, wie Samuel Hermann jetzt gerade hat erzählen können. Aber wir haben zu Affolter im Emmental nicht viele andere Möglichkeiten gehabt, als zu shooten, von dem habe ich schon geredet. Und nachher haben wir selbstverständlich auch so Ausserdorf und Innerdorf und Bandenkriegli und all die Fesselungsübungen, das hat es bei uns auch gegeben. Und ich spüre noch jetzt, wie ein so ein grosser Kollege, Gleichaltriger, und wir sind dann, weiss nicht was, 14, 15-jährig gewesen oder noch ein bisschen kleiner, auf mir gesessen ist und mich da so gewürgt hat. Und dann ich nur mit den Knien ihm einen Mupf geben konnte, ist er oben mir durch, rings voran, hinten runtergefallen. Und in dem Moment konnte man weggehen und dann ist die ganze Meute wieder durch das Dorf durcheinander hinten gejagt. Also diese Spiele, die haben wir schon getrieben. Und nachher haben wir die Pfadfinderei gemacht und die Pfadfinderei ist wieder das war so eine Kombination von Lustbuben auf der einen Seite, wirklich Technik, Handwerklehren auf der anderen Seite, ganz solid. Und vor allem sind daraus Freundschaften entstanden, die noch heute bestehen und die ich als wahnsinnig wertvoll anschauen tue und mich immer wieder darüber freue, wenn ich die damaligen Kollegen mit den kurzen Hosen antreffen tun.
Sie sind dann weg von Affolter im Emmental und sind auf Langenthal gekommen, sind in die Firma eingetreten von ihrem Schwiegervater. Wie war das gewesen, wenn man als junger Mann zu Schwiegervater geht, zu arbeiten? Ist das schwierig gewesen?
Ja, Frau Frey weiss natürlich ein bisschen mehr, weil ich schon im Vorgespräch ein bisschen geschwätzt habe. Es war nicht schwierig gewesen, eigentlich. Aber ich wusste von Anfang an, dass ich angeheiratet bin. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich weiss, dass ich angeheiratet bin und als angeheiratet komme ich nicht hin. Und gehe meinen Weg irgendeinem Ort in der Umgebung von Zürich. Und nach dem Poly habe ich auch in Zürich die erste Stelle angenommen und bin dort eigentlich ganz, ganz vernünftig unterwegs gewesen. Dann ist aber die Familie gekommen und die Familie hat gesagt, wie wäre es, wenn du auch kommst, wie wäre es, wenn du auf Langenthal kommst, wie wäre es, wenn du dich von deiner Elektronik ein bisschen würdest verabschieden und dafür ein bisschen zu wehrhafterem Material würdest finden, zu Baumaschinen, zu
Aufbereitungsanlagen. Hätte ich nicht sicher Zimmermann werden?
Ja, es ist eben, der Gedanke vom Zimmermann war immer noch im Hinterkopf gewesen, aber mit Elektronik zu kombinieren war es auch nicht ganz einfach gewesen. Sie sind dazu mir gekommen und sie haben mich gefragt. Und im ersten Anlauf habe ich gesagt, überlege mir es, aber eigentlich nicht. Und im zweiten Anlauf war es noch einmal so gewesen. Und irgendwann haben wir das Probejahr miteinander vereinbart. Und dann bin ich hierher gekommen und bin Assistent geworden von meinem Schwiegervater. Und habe gemerkt, dass der Schwiegervater auf der einen Seite sehr Freude hat, dass ich zurückgekommen bin. Und auf der anderen Seite hat er sehr Angst gehabt um mich, dass ich könnte Fehler machen könnte. Wenn man Fehler macht, könnte es ja sein, dass die Umgebung nachher plötzlich negativ reagiert und dann hat er mich angefangen zu beschützen. Und das Beschützen, das ist mir nicht wirklich wohl.
Also er hat sie nicht machen.
Er hat mich nicht machen. Und das habe ich nicht gerne gehabt. Ich wollte dann zeigen, dass ich etwas kann und ich das früher zeigen und habe irgendwie einen Anspruch gehabt, ein paar Sachen können zu bewegen. Und dann habe ich bewegt. Ich habe irgendwann festgelegt, dass so ganz kleine Teile, die sie ganz grossen Anlagen braucht, die vom Wert her ein paar wenige Rappen oder ein paar wenige Fränkli ausmachen, dass die nicht mehr auf allen Papieren wieder in aller Detailliertheit aufgeführt werden. Einen Pauschalbetrag verfügt. Und als das der Schwiegervater gemerkt hat, dass ihm da seine absolut perfekte Vor- und Nachkalkulation tangieren. Da ist er das erste Mal, glaube ich, von mir sehr enttäuscht gewesen und sehr verrückt worden. Und dann hat es eine Explosion gegeben. Und dann hat das einen kurzen Moment gedauert. Und nach einem kurzen Moment haben wir es gefunden. Und dann hat er gesagt, okay, das akzeptiere ich, das ist gemacht. Und ich bin stolz, dass ich etwas machen konnte.
Wieso hat es ihn so geärgert?
Weil es vielleicht ein bisschen zu grosszügig war. Es ist eben nicht mehr ganz genau vorgerechnet gewesen und ist nicht mehr ganz genau nachrechenbar gewesen. Es ist eine andere Ausbildung gewesen, eine andere Denkung gewesen, wo er seine perfekt hatte. Und ich habe ganz, ganz grosse Bewunderung für meinen Schwiegervater immer gehabt und immer noch. Aber wir sind anders ausgebildet worden.
Ein bisschen legerer.
Ja, wenn leger fahrlässig würde heissen, dann würde ich mich wehren dagegen. Aber ein bisschen Zeit hat angefangen mehr spielen. Also es ist darauf abgekommen, dass man schneller ist. Und wenn man schneller muss sein, dann hat man das Wesentliche selbstverständlich ganz genau haben. Das, was ein bisschen weniger wesentlich war, mit dem ist man ein bisschen grosszügiger umgegangen. Und die Mentalitäten sind im Moment aufeinander getroffen. Ich bin da gewesen. Habe nach kurzer Zeit gesagt, ich gehe wieder. Habe nachher noch eine Chance bekommen, im Ausland ein Zusatzstudium zu machen. Und vom Ausland her habe ich irgendwann gesagt, ich gehe meinen Weg wieder einen anderen Weg, einen dritten Weg. Und das hat mich sehr enttäuscht. Und dann ist die Familie gekommen und hat gesagt, komm wieder zurück, hilf ihm. Und dann habe ich mir vorgenommen, noch einmal ein Jahr zu kommen, noch einmal ein Jahr zu helfen.
Und dann sind Sie geblieben.
Und nachher bin ich geblieben. Und ich bereue es nicht.
Das wollte ich gerade fragen. Samuel Hermann, Sie sind sehr klar geworden. Trotzdem, dass Sie ein Ausbau waren, sind Sie jemand geworden, der anderen Wert weitergibt, der zeigt, wie es geht. Und Sie kommen aus einer Lehrdynastie sozusagen. Haben Sie das gemacht, wie Ihr Vater wollte?
Bitte, Wilder?
Haben Sie das gemacht, wie Ihr Vater wollte?
Nein, Sie haben mich gar nicht beeinflusst. Die hatten ein Problem mit dem Semmeli. Der hat nämlich noch in 9. nicht gewusst, was er genau werden wollte. Und da haben sie ihn einfach ins Seminar geschickt.
Allrounder?
Aber einmal. Bitte?
Ein Allrounder?
Ja, vielleicht. Das Bernische Staatsseminar Bernhofwil. Das bereue ich nie. Das waren wunderbare Jahre. 2 Jahre Internat und 2 Jahre Bern. Das war schön. Ich bin ein junger Primarlehrer geworden, nicht der BIP. Ich habe ziemlich viel Dienst gemacht, bis ich den abverdienenden Leutnant fertig hatte. Habe ich gegen den Sold auf ein Bankbüchli da, weil ich gewusst habe, ich habe noch 3 Geschwister, ich bin der Älteste, ich gehe studieren und zahle das möglichst selber. Bis ich ausgebildeter Sekretär bin, bei der Uni Bern, Uni Lausanne, und habe Freude gehabt am Instruieren. Ich habe Freude am Verzählen. Ich habe gerne Freude gehabt, wenn Leute zulassen und lachen, wenn es lustig ist. Und das hat mir übrigens nachher später, am Anfang eben vor Pensionierung vom 3. Aggregatzustand, habe ich gerade angefangen, Stadtführungen zu machen. Indem ich Geschichte studiert habe und gerne enorm Freude hatte an Geschichte und vor allem auch an Lokalgeschichte.
Und Geografie, oder?
Und Geografie. Und zum Erzählen, ich bin einen Monat mit einem ganz patenten Geografieprofessor, einen Monat auf der Färöerinsel gewesen, einen Monat auf Island. Und dann bin ich auf Langen, der junge Säcklehrer, gekommen und habe gemerkt, dass man früher noch hat Briefträgergeografie gemacht. Man hat die armen Kinder lehren, von Bortlauf bis auf Thun, jede Haltestelle von EBT. Grauenhaft. Und dann kommen wir auf erzählen, wie ich auf den Färöer in den Felsen unten Seepapageien gehen mit einem langen Netz. Oder die Pfarrer mich instruiert und die Hebammen am Abend unsere Seepapageien kochen und ein wunderbares Möhli macht. Dann habe ich von fremden Ländern und erzählt in der Geografie. Und dann habe ich erst mit der Zeit gemerkt, dass die das noch ganz gerne haben und noch ganz gerne in die Geografie kommen. Und ich muss noch geschwind erzählen, ich habe Jahre, nachdem zwei hübsche Damen aus der Schule waren, bei der Geografie bei mir daraus gekommen sind, haben mir eine Postkarte geschickt von Reykjavik. Und haben darauf geschrieben, lieber Herr Herrmann, wir sind nach Reykjavik gefahren, um zu schauen, ob das alles stimmt, was Sie uns erzählt haben.
Herr Schneider, Ihre Frau, die Katharina Ammann, ist zum Herrn Herrmann in die Schule. Was hat sie gesagt über ihn? Ist er ein strenger Lehrer gewesen?
Achtung. Das müsst ihr sie selber fragen. Nein, sie...
Wo ist sie, Katharina? Das,
sie hat das wie immer sehr, sehr diplomatisch gesagt, sehr korrekt gesagt. Sie hat ihn gerne gehabt. Und ich habe zur Reaktion gesagt, das ist verdächtig, wenn man die Lehrer gerne hat, oder? Nein, der Herr Herrmann muss ein guter Lehrer gewesen sein. Ein spannender Lehrer gewesen sein. Ja. Sie sind wirklich gerne zu ihm gegangen, sie haben ihn wirklich gerne gehabt und er hat ihnen wirklich etwas geboten und das würde sie ganz sicher bestätigen.
Also, Sie sind ja auch jemand, wo, wenn man so ein bisschen nachliest, oder, was wird alles gesagt über den Herrn Schneider-Ammann, wo man sogar von den härtesten Gegnern hört, einfach wirklich kein böses Wort, das heisst, er ist ein knallharter Verhandlungspartner, er weiß ganz genau, was er will, aber er macht das fair. Was ist Ihr Geheimnis vom Erfolg?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es wahrscheinlich nachher falsch machen.
Was ist das Credo? Sagen wir es so. Um was geht es?
Ich glaube, was entscheidend ist, und das habe ich schon gelernt, schon zu Kindsbein gelernt und nachher auch über die Schulzeit gelernt, das ist das Zuhören. Wenn ihr mir jetzt diese Frage stellt, geht mir durch den Kopf, dass wir Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen in der Industrie gemacht haben. Ich habe das jetzt mittlerweile 3-mal gemacht. Das sind schwierige Verhandlungen. Dort geht es darum, dass man jeweils für 5 Jahre zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber irgendeine Rahmenbedingung finden tut. Zum Lohn, zur Arbeitszeit, zur Ausbildung. Vorsehen, was passiert, wenn es krisenhaft wird, vorgesehen, was passiert, wenn es gut und normal geht. Das ist ja so ein Büchlein, das wir miteinander verhandeln. Und in diesen Verhandlungen, das hat mich etwa 30 halbe Tage gebraucht in jeder einzelnen Runde. Und in diesen 30 halben Tagen, ein halber Tag hat etwa 5 Stunden, die meisten sind jeweils am...
Er lebt mit der Uhr, der Herr Schneider.
...haben jeweils am Abend stattgefunden. In diesen 30 halben Tagen habe ich sicher zur halben Zeit einfach zugelassen. Hergelassen, was bringen die, warum bringen sie es, was wollen sie erreichen, wie viel ist Taktik, wie viel ist Strategie, wie viel ist ernsthafte Sorge. Und wenn man das irgendwie auf sich wirken lässt und nachher das auch... unvoreingenommen, von werten und von triagieren und irgendwann sagen, das ist sehr berechtigt, auf das treten wir ein und das hier ist Ballast. Und der Ballast, den tun wir auch relativ unzimperlich nachher aus der Diskussion nehmen. Dann findet man auch Lösungen miteinander. Und ich glaube, das ist schon das Geheimnis. Man kann es ja nur miteinander machen. Wir hocken im gleichen Boot. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das ist eine Einheit. Und die unterschiedlichen Interessen, der Streit, der muss ausgefochten sein und der muss hoch anständig und fair ausgefochten sein. Und dann geht's. Und das lebe ich und probiere es vorzuleben. Und realisiere schon, dass so bei den Sozialpartnern, auch dann, wenn sie absolut nicht mit mir einverstanden sind, doch immerhin der Ton korrekt bleibt.
Sie sind ja seit 2003 Nationalrat, FDP-Nationalrat. Sie haben vorher das Wort Taktik angesprochen. Geht das einfach schön gerade raus, so wie man das Gefühl hat, ist es richtig? Oder ist das nicht auch ein Teil davon, dass man ein bisschen schlängeln muss, ein bisschen Allianzen schmieden, ein bisschen taktieren muss?
Ja, natürlich muss man das. Ich bin jetzt im 10. Jahr von meinem Politmandat. Und da habe ich schon gelernt über die Zeit, dass man, wenn man zu direkt geht, man den Gegendruck heraufbeschwört, wenn irgendein ist, das in der Öffentlichkeit stattfindet und Positionen bezogen sind, ist es ja ganz schwierig, weil niemand will das Gesicht verlieren, wieder irgendwie zurückzukommen und sich einen Schritt entgegenzumachen. Also muss man probieren, in der Politik, im Hintergrund, möglichst auf der Vertrauensbasis, auf der Sachebene, unter der Bereitschaft, die Gegenseiten eben auch anzuhören und auch ernst zu nehmen, das ganze Thema oder die Themen so weit zu bringen, wie irgendwie möglich, bevor es nachher öffentlich wird in der Öffentlichkeit, also im Parlamentssaal, findet ihr nicht Lösungen, wenn ihr mich fragt. Die Lösungen, die werden gefunden, ich könnte jetzt sagen, in der Bellevue Bar beim Bier. Dort schwätzt man über alle Parteien, dort schwätzt man locker, dort muss man nicht irgendjemandem beweisen, dass man es besser
weiss. Also kann man schon sagen, weiss. Du jetzt mal unter uns.
Ja, so, das ist genau das. So passiert. Dann sagt man, komm, jetzt haben wir heute wieder einen Hahnenkampf miteinander gefochten, jetzt werden wir noch ein paar Minuten vernünftig und die miteinander noch einmal wirklich reden, was Sache ist. Und dann geht man in die Kommission und dann probiert man es noch einmal und kommt auch wieder einen Schritt weiter und irgendwann geht man vielleicht in die Fraktion und dort kann man auch noch etwas bewirken. Und wenn es ins Parlament kommt, sind die Meinungen gemacht. Das ist übrigens auch der Grund, warum im Parlament viele warten, bis sie zur Abstimmung kommen und gar nicht da sind, weil sie wissen, wer was sagt. Das ist auch ein Grund, warum man dort Zeitung lesen kann und nicht jeder muss zuhören, wenn man ihn doch vorher schon in der Kommission oder in der Fraktion 3-mal gehört hat. Also, Politik wird im Kleinen gemacht. Und im Kleinen kann man beeinflussen und darum ist Politik auch so wahnsinnig zeitaufwendig. Also,
ich wollte sagen, wie machen Sie das eigentlich? Ein Unternehmen führen, das zig Tochterfirmen im Ausland hat, nebenzu politisieren, kommt da nicht ab und zu etwas zu kurz?
Ja, natürlich muss es kommt sicher etwas zu kurz.
Was?
Also, wir wollen ja hören, dass die Familie zu kurz kommt, das ist so. Aber ich habe eine super Frau und die Frau hat immer dafür gesorgt, dass die Familie beieinander ist geblieben und hat dafür gesorgt, dass die Kinder nicht das Gefühl hatten, sie wachsen alleine auf. Und wir haben übrigens über viele Jahre als Familie Sonntag für Sonntag Orientierungslauf gemacht, von März bis in November. Und das hat uns zusammengeschweißt. Und ich glaube, meine Kinder tun das heute noch respektieren und anerkennen, dass ich den Teil und die Zeit, die ich der Familie widmen konnte, dass ich das tatsächlich auch gemacht habe. Man muss sich gut organisieren, sonst geht es nicht miteinander. Und ich habe auch in der Firma oder in den Firmen eine super Mannschaft. Und die Mannschaft steht her, wenn ich nicht da bin, umso mehr. Und es ist nicht nur ein Nachteil, dass ich für die Firma, dass ich relativ viel Zeit nicht da bin oder ausserhalb der Firma bin, in der Politik bin, weil meine Abwesenheit gibt auch einen gewissen Raum für die anderen. Und wenn sie diesen Raum nutzen und wenn sie ihrerseits...
Sie sind traumatisiert vom Schwiegervater-Syndrom.
Nein, das würde ich nicht lassen. Aber es hat ein Gruppenleitungsmitglied hier im Raum, hier im Saal, wo ich weiss... Und er macht seinen Job und der treibt das Unternehmen, wie wenn es sein wäre und hat sein Team und ich bin glücklich, das können zu beobachten und dann ab und zu können sie, als Gesprächspartner können herauszufordern und dann tun wir uns wieder abstimmen und dann geht es wieder ein paar Tage, wo sie ganz alleine laufen können und ich gehe wieder probieren, etwas Gutes zu tun in der Politik und ab und zu klingt schon gar das.
Bescheiden. Samuel Hermann, ein Thema hätte ich noch gerne kurz angesprochen, wenn wir von Langenthal reden. Etwas, wo, wenn das Stichwort Langenthal fällt, immer wieder kommt, ist Langenthal braun. Also ihr habt jemanden von der PNOS, von der Partei National Orientierte Schweizer im Stadtrat, gell?
Richtig.
Die Porzellanfabrik hat in der Vergangenheit eine komische Geschichte gehabt. Ihr als Stadtführer, was sagen ihr den Leuten, wenn sie kommen und sagen, braunes Langenthal?
Das ist interessant, dass häufig Gruppen von auswärts mich auf das Thema ansprechen. Ich schaue auf die Stadtführung, dass meine Leute auch Fragen stellen können, soweit dass man Zeit hat. Und da kommt regelmässig das Thema, warum haben wir zu lange ein Mitglied von der PNOS ja, im Stadtparlament? Und da kann ich ganz neutral kann ich sagen, vor 6 Jahren, bei den ersten Wahlen, wo die PNOS Erfolg hatte, ist das so gewesen, dass eine Liste war und ein PNOS-Vertreter getroffen. Und die hat eine 80. von der Stimmkraft von Langenthal bekommen. Und es braucht eine 40. für ein 40er Parlament ein Mandat zu bekommen. Und das hat nicht gelenkt. Und beim Auszählen und bei der Analyse von der Stimmzettel hat man gemerkt, dass Panaschierstimmen von fast allen Parteien, vor allem auch von den bürgerlichen Parteien, dem Bnos, Mann, ein Maurer, 20, geholfen hat, ein Mandat zu bekommen.
Aber ist die Stimmung schon ein bisschen da?
Aber die Stimmung ist schlecht geworden, weil die Schweizer Presse hat das aufgenommen und hat gesagt, dass Frau Langenthal und alle wüsten Sachen. Dabei ist das, ich sage das auf der Stadtführung, das war eine demokratische Wahl gewesen. Das mögen wir verleiden. Und als wir den Bnoser verfolgt haben, was er 4 Jahre lang gemacht hat im Gemeindeparlament, der hat motioniert und postuliert und interpelliert am Bach noch, am Bach aber und was hat er erreicht? Nichts, das ist alles abgelehnt worden. Er hat sich nicht einmal vor 2 Jahren für die Wiederwahl aufstellen. Aber ein junger Mann ist auf Langenthal gezügelt, 3 Monate vorher, dass er Stimmrecht, Wahlrecht hatte und ist wieder gewählt worden und wir haben wieder einen Bnos-Vertreter im 40er Stadtparlament.
Aber eben, die Stimmung ist die ein bisschen da, sonst würde er ja nicht gewählt.
Ich würde nicht sagen, dass die Stimmung da ist. Man muss sich aber zwar überlegen, warum hat es Trockwil ab und zu? Warum ist Bnos schon vor ein paar Jahren demonstrieren, so wie sie heute das Burtle demonstrieren wollen? Und Burtle auf den Umzug verboten hat. Wir sind gespannt in den Nachrichten, was kommt. Wir hoffen, dass sie nicht so, dass es wieder grosse Reklame gibt für die Rechtsaußenpartei.
Hat es damit zu tun, dass Langenthal eben historisch schon, vielleicht müssen Sie das erzählen, wie das gegangen ist mit der Porzellanfabrik.
Ihr habt jetzt vorhin angetönt, Frau Frey, dass wir in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, in der Porzellani, wo dann rund 1000 Mitarbeiter täglich aus dem ganzen Oberaargau auf Langenthal geströmt sind, für Porzellan zu machen. Übrigens, ein kleiner Exkurs. Der Langenthaler.
Der kleine?
Ein ganz kleiner.
Gut.
Der Langenthaler auswärts kennt ihr jederzeit in der ganzen Schweiz, wenn nach einem Bankett einer diskret den Teller auf hat und schaut, ob sein Porzellanstempel von Langenthal auf dem Teller ist. Nach diesem Exkurs möchte ich über die braune Zeit in der Porzi reden. Ein Haufen deutsche Facharbeiter waren gesucht für Porzellanherstellung zu Langenthal. Das war ein Risiko, aber es ist gut gekommen. Und dann ist die braune Zeit angegangen in Deutschland. Und es hat Gruppen gegeben dort, die wahrscheinlich Hitlers Ideen aufgenommen haben, Planungen haben gemacht. Und in diesem ganzen Dschungel von wenig Fakten und viel Gerüchten fasse ich euch die Fakten zusammen. Es hat deutsche Facharbeiter gegeben, die sympathisiert haben mit den Nazis. Es hat Hausdurchsuchungen gegeben, 1944. Und jetzt komme ich zu den Gerüchten. Gerüchte sind zum Teil schrecklich, sind noch nicht abgeklärt. Und wir hoffen, gäng.
Und was sind Gerüchte? Was für Gerüchte?
Ich komme, dass ein Historiker das erklärt. Ich will es noch ein bisschen spannend machen.
Zeit so, läuft davon, Herr Herrmann.
Das sind so schlimme Gerüchte. Man hat gesagt, in Langenthal entsteht, wenn die Deutschen nicht marschiert sind, ein Konzentrationslager. In der Porzellani wird ein neuer Ofen, Doppelbrennofen von 1936, gebraucht, für Leichen zu verbrennen. Und das ist schlimm. Das ist schrecklich. Und das Schrecklichste daran ist, dass nichts abgeklärt ist. Ich habe vor Jahren eine Ausstellung gemacht im Museum, als Museumsleiter, über weißes Gold, Porzellan und Langenthal. Und dort hat mein Kurator ein Heft herausgegeben mit vielen Interviews von Langenthaler. Mit Langenthaler, die noch in Porzi gearbeitet haben. Und auch dort kommt niemand ganz konkret raus. Auf jeden Fall will niemand dazustehen zu diesen zwei Gerüchtefolgen, die ich euch vorher gesagt habe. Ich hoffe schwer, dass einmal ein Doktorand oder ein Geschichtsjunge oder ein Mittelalterlicher die ganze Geschichte aufbereitet. Das ist eine langwierige Sache, bis man all die Dokumente studiert hat und einmal sagt, was effektiv ist.
Johann Schneider, wäre das etwas, das man ins Parlament bringen
müsste? Nein. Ich akzeptiere, dass wir in einer offenen Gesellschaft, in einer freien Demokratie, die lange dazugehört, dass wir hier von links bis rechts alle Parteien haben. dass es Medien aufnehmen, das ist immer so. Die Medien nehmen das auf, was nicht so harmonisch ist. Das ist die Medien nehmen das auf, was teilt. Das ist das, was die Leute lesen, was die Leute hören, was die Leute schauen wollen. Und darum ist plötzlich Langenthal da so in das Schlaglicht hineingekommen, aus die braune Stadt. Ich habe es jetzt auch einmal gesagt, aber nachher sage ich es gar niemand mehr. Und Langenthal hat einen Leistungsausweis und ich möchte schon, dass wir über das Langenthal reden, wo wir heute sind. Und das ist ein Langenthal, wo sehr erfolgreich unterwegs ist. Wir haben von der Industrie über die Dienstleistung zur Landwirtschaft aus, wir haben von den grossen Firmen bis über die mittleren Firmen zu den kleinen Firmen aus. Wir sind wirklich gut strukturiert. Wir gelten als Durchschnittsstadt. Durchschnitt in dem Sinn für mich eine gute Ansage, nämlich die, wo man sich darauf verlassen kann. Und in dieser Stadt werden Konsumgüter getestet, immer noch. In dieser Stadt hat es alte Leute, hat es junge Leute, hat es Oberaargauer, hat es sogar Emmentaler, hat es Ausländer auch. Also das funktioniert. Porzellanfabrik mit Verlaub. Natürlich bedauern wir sehr, dass wir das Langenthaler Porzellan, wo lange, lange Jahrzehnte der Name von diesem Städtli in der Welt draussen gemacht
hat. Jetzt ist es verkauft worden und gehört gar nicht mehr.
Das ist eine Angelegenheit von den Kosten in erster Linie, von den aufgehenden Märkten. Und jetzt wird es halt in Tschechien produziert. Aber der Name, der Label, den gibt es immer noch. Und wir sind immer noch stolz drauf und wir immer noch das Tauerli kehren und das Tassli kehren und uns damit identifizieren. Also wir sind gut unterwegs. Und so gesehen, dort bin ich mit dem Herrn Hermann einig, mag sogar so einen politischen Ausrutscher verleiden. Und wenn es uns gelingt, das Vertrauen der Leute in uns herzustellen, und zwar glaubwürdig, nachhaltig herzustellen, dann ist das Wasser diesen Extrempolitmeinungen auch ein Stück weit abgerappt. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich für die Politik engagiert habe.
Johann Schneider, Samuel Hermann, es gibt für beide noch ganz eine kurze Frage, kein Exkurs mehr. Aber Sie sind 57, Johann Schneider. Wie lange so weiter mit so vielen Sachen am Hals? Träumen Sie schon ein bisschen vom Ruhestand und wenn ja, wenn?
Was? Nein, also vom Ruhestand, vom dritten Aggregatszustand träume ich nicht. Ich glaube, ich wäre unerträglich daheim. Ich habe seinerzeit mit 31 die Verantwortung eigentlich übernommen und habe dann gesagt, mit 55 gehe ich. Und als ich 52 geworden bin, hat es mir angefangen Angst gemacht. Und dann habe ich zu meinen Schwägern gesagt und zur Familie gesagt, ich mache noch 10 Jahre. In den ersten 5 Jahren suche ich irgendeine Lösung, die später gilt, aus den eigenen Reihen. Wenn die gelingt, wunderbar. Wenn sie nicht gelingt, habe ich noch einmal 5 Jahre Zeit für eine Lösung zu finden mit Dritten. Also ich werde schon noch ein paar Jahre dürfen machen. Gesundheit vorausgesetzt, dass natürlich auch zahlenge. Es macht Spass und wenn es Spass macht, der Nick Hayek ist für mich ein Vorbild, ist über 80 geworden, ist auch noch 7 Tage, 14 Stunden dran und mit Spass wird man relativ alt und bleibt jung dabei.
Also man wird noch einiges von Ihnen hören. Danke vielmals, Johann Schneider, Samuel Hermann und ihr. Was ist euch das nächste Projekt?
Mein nächstes Projekt ist ganz sicher, dass ich viel lese, dass ich geniesse in diesem dritten Aggregatzustand, dass ich Pflicht und Neigung zusammenfallen, wenn ich das schon gesagt habe. Ich habe Pläne, noch ein bisschen die Welt anzuschauen, wenn ich den Taj Mahal in Agra noch einmal kann, 1:1 anschauen. Wunderbar. Wenn ich das Relief, das ich plane, vom Oberaargau, etwa 5 auf 4 Meter, 1:10,000, über den ganzen Oberaargau, von der ersten Jurakötti, zu Täuferen, zu Höcheren, zu Nappvorland, den schönen Landesteil kann darstellen, 1:10,000, das braucht mir etwa ein Jahr. Darum bin ich noch nicht sicher, ob ich diese Kraft finde. Aber das wäre etwas, und ich will dir ganz Gott helfen, den Englisch lesen.
Danke vielmals Ihnen beiden, Johann Schneider-Ammann und Samuel Hermann, dass Sie hier zu uns ins Persönliche sind. Merci.
Das Persönlich heute ist live aus dem Hotelrestaurant Bären zu Langenthal gekommen. Die Gäste von Karin Frey sind der Unternehmer Johann Schneider-Ammann und der Stadtführer Samuel Herrmann. Technik Fabian Lehmann und Roland Meier.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.